Italegro. Italienische Musikbegriffe von A bis Z, Glossar, Anekdoten und beiseite gesprochenes. Ein Podcast mit Jutta Eckes. Deutsche lieben ja bekanntlich Italien, spätestens seit Goethes Italienreise, und sie sind ganz stolz darauf, das Land zu kennen und die Sprache, zumindest alltagstauglich einigermaßen zu sprechen. So kann es zum Beispiel passieren, dass jemand, der es besonders gut und richtig und vor allem wichtig machen will, due espressi bestellt.
Das sagt in Italien natürlich kein Mensch. Da bestellt man due caffè. Kaffee in Italien ist Espresso. Hast du im Buch den Eintrag zu Espressivo gesehen? Das passt dir ganz schön. Espressivo kommt nämlich von esprimere, ausdrücken. Deshalb heißt der Espresso eben auch Espresso. Um genau zu sein, Kaffee Espresso, also ausgedrückter Kaffee. Gemeint ist das ausgedrückte Kaffeepulver, das beim Zubereiten im Metallsieb zurückbleibt. Italiener bestellen allerdings nur Kaffee, wenn sie einen Espresso wollen.
Aber weißt du, in Sachen Aussprache will ich mich da gar nicht ausnehmen. Ich versuche natürlich auch, italienische Wörter und Namen richtig zu sprechen. Und einer meiner Lieblingsautoren aus Italien, Andrea Camilleri, der hatte einen Protagonisten, den Kommissario Montalbano. Und bei mir war es ganz wichtig, der Montalbano. Der kommt nämlich beim Italegro auch vor, wie ich gesehen habe.
Ja, also er heißt Montalbano und Camilleri heißt Camilleri ohne L, wie im Spanischen. Dem Kommissario Montalbano begegnen wir im Eintrag Messa di Voce. Soll ich das mal lesen?
Molto volentieri, sehr gerne.
Mit Messa di Voce, dem Setzen der Stimme, bezeichnet man eine Stimmtechnik, bei der man einen Ton an- und abschwellen, also laut und leiser werden lässt, ohne dass es zu Veränderungen der Tonhöhe kommt. Messa alleine bezeichnet die heilige Messe der katholischen Kirche. Da der Katholizismus in Italien die zentrale Glaubensrichtung und somit allgegenwärtig ist, nimmt das Wort auch im alltäglichen Sprachgebrauch eine wichtige Rolle ein. Der von Krimi-Autor Andrea Camilleri erfundene Commissario Montalbano spricht beispielsweise davon, dass ein befragter Zeuge nur die mezza messa, also die halbe Messe, gesagt habe. Gemeint ist, er ist nicht mit der ganzen Wahrheit rausgerückt. Den Namen Montalbano hat Camilleri als Reverenz an den spanischen Schriftsteller Manuel Vázquez Montalbán gewählt, der ebenfalls Krimis geschrieben hat und dessen Detektiv Pepe Carvalho dem Salvo Montalbano in vielerlei Hinsicht ähnelt. Beide sind differenzierte Charaktere, fähige Ermittler, sensibel, aber auch leicht reizbar und launisch. Und beide lieben gutes Essen.
Ja, wie könnte es anders sein? Apropos Essen, eine deiner Geschichten ist ja einer kulinarischen Besonderheit gewidmet, die man hier beim Italiener nicht serviert bekommt, der Timpano. Das heißt auch eigentlich Pauke. Magst du mal aus dieser Geschichte vorlesen?
Diese Geschichte lese ich besonders gern, da Merat Zaieri, der Illustrator von Italegro, und ich unabhängig voneinander festgestellt haben, dass wir beide diesen Film, der nicht besonders bekannt ist, kennen und dass es einer von Merats Lieblingsfilmen ist. Also, der Timpano. Der Timpano oder die Maccheroni-Pauke. Wer nicht weiß, was ein Timpano ist, Betonung unbedingt auf dem I, sollte sich den 1996 erschienenen Film Big Night anschauen, der von zwei konkurrierenden italienischen Restaurants im Amerika der 50er Jahre erzählt. Restaurants? Was hat denn die Pauke mit Essen zu tun? Das Wort Timpano bezeichnet nicht nur das Schlaginstrument, sondern auch einen sehr großen und gehaltvollen Maccheroni-Auflauf, der mit etwas Fantasie die Form einer Kesselpauke hat, und dieser Auflauf spielt im Film eine wichtige Rolle. Wenn ein italienischer Koch und Timpano-Experte meine schlichte Definition gehaltvoller Maccheroni-Auflauf läse, würde er wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. So einfach ist das nämlich nicht. Schon beim Namen fängt es an. Manche nennen den Timpano auch Timballo, was ebenfalls Pauke oder Auflauf heißt und mit dem Wort Zimbel verwandt ist. Zweitens ist überhaupt nicht so klar, was in den Timpano alles hineingehört. Da streiten sich die Köche. Es fängt schon mit der Nudelsorte an. Maccheroni, Bucatini oder Cappellini. Welcher Käse soll genommen werden? Provola, Scamorza, Mozzarella. Rindfleisch oder Schweinefleisch für die Frikadellchen, mit denen die Pauke gefüllt wird. Bauchspeck, ja oder nein. Schmalz, Auberginen, Mürbe oder Blätterteig. Manch einer schlägt sogar Reis statt Nudeln vor. Die Zubereitung des Timpano erfordert, gleich in welcher Variante, Zeit und einiges Talent. Wenn er gelingt, ist er bombastisch, sowohl was die Kalorien als auch was die Wirkung betrifft. In Big Night gibt es eine herrliche Szene, die einzig dem Timpano, one of the most important things in the world, wie es im Film heißt, gewidmet ist. Man sieht, wie Küchenchef Primo, umgeben von seinen Helfern und Bruder Secondo, ihn akribisch, ja ehrfürchtig zubereitet, denn es gilt, das Restaurant mit dem vielversprechenden Namen Paradiso mittels Kochkunst vor dem Aus zu bewahren. Der Timpano wird schließlich aus der Form gelöst, berührt, beklopft, aufgetragen, geschnitten und an die große Festgesellschaft verteilt. Die Gäste kosten mit Vorsicht die ersten Happen der Spezialität, schauen einander an, flüstern, raunen, schweigen. Die Spannung steigt. Schließlich springt der Widersacher der Brüder auf, knallt seine Serviette auf den Tisch, geht auf Primo zu, umarmt und küsst ihn und sagt mit schönstem italienischem Akzent: "It is so fucking good, I should kill you."
Ich muss immer wieder lachen, wenn du das vorliest. Mit Italien verbinden wir gutes Essen, gutes Design, gute Architektur natürlich auch, deutsche Vita und natürlich die Mode, das gute Aussehen.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Fare bella figura, eine gute Figur abgeben. Man muss sich nur mal die Aufmacherschlagzeilen der Frauenzeitschriften anschauen. Ich lese dazu mal eine kurze Passage aus Segni d'espressione. Mhm. Denn fällt der Blick zwangsläufig auf die Schlagzeilen der Tagespresse und die brisanten Themen der Frauenzeitschriften, kann man entdecken, dass die unumstrittene Nummer eins darunter ist die Cellulitis. Reißerische Überschriften wie Cellulite, la lotta è aperta, Cellulitis, der Kampf ist eröffnet, erinnern die schönheitsbewusste Italienerin daran, dass sie vielleicht noch mal etwas in diesen Kampf investieren sollte, bevor sie in den Sommerferien die delligen Schenkel am Strand präsentiert. In einem Land, in dem es wesentlich darum geht, bella figura zu machen, also eine gute Figur abzugeben und gut auszusehen, spielt die Bekämpfung von Cellulitis, Falten und Fältchen, von Zampe di Gallina, Hühnerfüßen, das sind Krähenfüße, Borse, Taschen, Tränensäcke und weiteren Merkmalen der Hautalterung eine zentrale Rolle. Als ich nach einem angemessenen italienischen Begriff für Vortragszeichen im musikalischen Kontext suchte, kam mir eine Übersetzung in den Sinn, die ich irgendwo gelesen hatte und die ich nun zwecks Verifizierung in die Suchmaschine eingab. Segni d'espressione. Seltsamerweise erschienen Internetseiten, die Salben und Säbchen anpriesen oder für erfolgreiche Eingriffe in Spezialkliniken für ästhetische Chirurgie warben. Nach den ersten Momenten der Irritation verstand ich. Klar, Segni d'espressione heißt wörtlich übersetzt Zeichen des Ausdrucks. Das kann sich auf die Musik genauso beziehen wie auf ein Gesicht.
Ich denke ja ohnehin, dass die Männer und Frauen in Italien mehr Wert auf ihr Äußeres legen. Würdest du dem denn auch zustimmen?
Ich sag mal so, da ist was dran, aber es hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert. Ich würde sagen, dass sich eine europaweite Egalisierung breit gemacht hat. In der Mode, in ästhetischen Standards der Körperpflege. Zum Beispiel rasieren sich deutsche Frauen heute auch. Das war in meiner Jugend noch anders.
Ja, und es gibt auch eine europaweite Egalisierung, was das Verhältnis von Männern zu Frauen angeht. Um hier einmal ein altes Klischee heranzuziehen, gibt es Ihnen noch den Latin Lover?
Der Latin Lover, eine schwierige Frage. Ich glaube, das sprengt hier den Rahmen. In Italegro kommt immerhin der Herzensbrecher vor, der Rubacuori, also eigentlich der Herzensräuber. Der hat es in Corona-Zeiten schwer und der Latin Lover somit auch. Es gibt die Ausgangssperre, er muss die Mascherina tragen.
Ja, die Maske. das Wort des Jahres 2020. Das passt ja super. Und dazu gibt es allerdings auch einen Eintrag in deinem Buch, nämlich das Stichwort Maske. Bitte, lies mal.
Ja, Maske im Theater oder im Kino ist die Maskera, auch der Platzanweiser oder die Platzanweiserin. Wie kommt das? Im 18. Jahrhundert gab es in Venedig einen regelrechten Maskenboom und auch die Theaterbediensteten trugen Masken und Tricorno, Dreispitz. Die Platzanweiser tragen heute zwar keine Maske mehr, aber der Name ist geblieben. Berühmt die Oper Un ballo in maschera von Verdi.
Der Ballo in Maschera, Verdis Maskenball, kommt hier vor. Du arbeitest ja mit Sängerinnen und Sängern an den Hochschulen, in den Konservatorien in Darmstadt, Mainz und Köln und gelegentlich auch bei den Produktionen an Opernhäusern. Wie ist es eigentlich? Unterscheidet sich das heutige Italienisch sehr von dem in der Oper?
Dazu gibt es auch eine passende Storiella, nämlich Libretto-Sprache, brami una pausa, begehrst du eine Pause. Vor einigen Jahren nahm eine russische Sängerin meine Dienste als Italienisch-Sprachcoach in Anspruch. Sie wollte die Rolle der Susanna aus Mozarts Nozze di Figaro erarbeiten, eine umfangreiche Partie, deren Lesen, Übersetzen und Singen uns einige Stunden abverlangte. Meine Russin hatte wohl Sorge, sie könnte mich überfordern, weshalb sie mich nach einer längeren Arbeitsphase in schönstem Opernitalienisch fragte: Brami una pausa? Begehrst du eine Pause? So klingt es, wenn man Libretto-Sprache im echten Leben des 21. Jahrhunderts spricht. Für italienische Ohren amüsant. Für Deutsche wäre das so, als spräche jemand heute wie eine Figur aus Schillers Dramen. Ich erinnere mich an einen Argentinier, den ich zu Studienzeiten kannte, der zum großen Vergnügen der Kommilitonen Sätze von sich gab, wie etwa: Oh, in meinem Ansinnen lag kein Arg, wenn er sich für einen versehentlich begangenen Fehler entschuldigte. Oder: Das wird in die Gefilde meiner Kenntnisse eintauchen, wenn er sich etwas merken wollte. In den Libretti von Lorenzo da Ponte, der die Texte zu den drei großen Mozart-Opern Le Nozze di Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte geschrieben hat, geht es noch nicht ganz so verschnörkelt zu. Bei Verdi aber wimmelt es schon von solchen Wendungen und Sprachkapriolen, altertümlichen Begriffen und verdrehter Syntax. Heute wäre die Traviata an Tuberkulosi erkrankt. Im Libretto von Francesco Maria Piave leidet sie an der Tisi. Im letzten Akt der Oper verlangt sie nach einem Schluck Wasser mit den Worten «Dammi d'acqua un sorso», gib mir vom Wasser einen Schluck, wo man heute sagen würde «Dammi un sorso d'acqua», gib mir einen Schluck Wasser. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Solche Verdrehungen sind häufig der Musik, dem Rhythmus geschuldet, aber es gibt noch einen weiteren Grund für den Einzug dieser Lingua Aulica, der erhabenen Sprache, vor allem in die Libretti der Opern Verdis. Es fehlte im Italien des 17. und 18. Jahrhunderts an Autoren von Dramen. Man hatte weder einen Goethe noch einen Schiller, keinen Racine oder Corneille und auch keinen Shakespeare. Das tragische Genre des Sprechtheaters war gnadenlos unterbesetzt und so übernahm die Oper die Rolle der Drama-Queen. Die Texte von Verdis Librettisten sind im Italienischen schon schwierig, die deutschen Übersetzungen zum Teil ein Graus. Da sind die Sängerinnen und Sänger beim Erarbeiten der Partien schwer gefordert und man möchte sie ab und zu fragen: Coffee Break? Das wäre dann die moderne italienische Variante zu Brami una pausa.
Also die Anglizismen finden also nicht nur in der deutschen Sprache Einzug, sondern auch in Italien. Sagt man tatsächlich Coffee Break?
Ja, man sagt wirklich Coffee Break und es gibt ganz viele Anglizismen im Italienischen. Du kannst einen Satz bauen, der fast nur aus englischen Begriffen besteht.
Tatsächlich. Hast du ein Beispiel?
Ja, ich erinnere mich an: Al weekend faccio un po' di trekking con il mio partner. Am Wochenende gehe ich mit meinem Partner wandern. Ja? Also Weekend-Trekking-Partner.
Herrlich, aber man muss es ja nicht übertreiben. Eigentlich ist es ja auch ganz schön, wenn Einflüsse anderer Sprachen die Muttersprache bereichern können.
Oder verschlimmbessern. Ich sage nur Gran Casa.
Stimmt, das ist eine passende Storiella zum Thema. Bitte, lies dazu, das ist so komisch.
Gran Casa. Im Unterschied zu Mozarts ewig leerer Casa, über die er in einer Reihe von Bettelbriefen klagt, ließe sich mit etwas Fantasie bei der Gran Casa an eine gut gefüllte Kasse denken oder an ein gelungenes Geschäft. In etwa, Johann Strauss hat mit seiner Musik Gran Casa gemacht. Wäre plausibel. Die Gran Casa verleitet aber auch zu lautmalerischer Verwechslung. Als die ersten italienischen Gastarbeiter nach Deutschland kamen, sprachen sie naturgemäß kaum Deutsch. Mit den Landsleuten unterhielt man sich in einer Mischung aus Dialekt seiner Herkunftsregion, Sizilianisch, Kalabresisch, Neapolitanisch, Italienisch und deutschem Bürokratesisch. Begriffe wie Aufenthaltserlaubnis, Einwohnermeldeamt oder Krankenkasse, die in der neuen Lebenswirklichkeit auf einmal relevant wurden, übersetzte man nicht, sondern übernahm sie einfach aus dem deutschen Wortschatz und passte sie dem Italienischen an. Mi devo anmeldare alla Gran Casa. Ich muss mich bei der Krankenkasse anmelden. Die große Trommel, was die Gran Casa eigentlich ist, wurde so im selbstgebastelten Migrantendeutsch mancher Italiener zur Krankenkasse. An die ursprüngliche Bedeutung des Wortes dachte niemand mehr. Sicherlich auch nicht an die schöne Wendung Battere la Gran Casa, die große Trommel schlagen, was so viel bedeutet wie die Werbetrommel rühren.
Liebe Jutta, unsere Zeit ist um. Ich danke dir für die Vorstellung deines wunderbaren, launigen und vor allen Dingen auch informativen Buches und das Gespräch. Ich sage Dank an, und jetzt versuche ich mich auch nochmal abschließend im Italienisch, una autora meravigliosa.
Oh, grazie. Okay? Un'autrice, si dice autrice, autore, autrice, ma non fa niente.
Grazie mille, Jutta.
Ich danke dir, lieber Dirk, für dieses schöne Gespräch.
Ciao.
Arrivederci.